Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin der Simon und ich freue mich, dass ich heute den Dominik wieder am Start habe zur Preview auf das Spiel gegen die 49ers. Hi Dominik.
Servus, guten Abend oder guten Morgen oder guten Mittag, wann auch immer ihr das hört.
Genau, es ist Freitagabend bei uns und wir haben uns gedacht, nehmen wir noch schnell eine Preview auf. Ich meine, das Spiel gegen die 49ers ist natürlich insofern besonders, als dass es das Duell in der Division ist. Lange verfeindete Fanlager und große Konkurrenz in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Da freuen wir uns natürlich immer besonders drauf auf die Spiele. Und es ist schon das zweite Mal in dieser Saison, dass wir gegen die 49ers spielen. Erstes Spiel ist leider verloren gegangen, das Thursday Night Game. Jetzt spielen wir Sonntagabend und wir hoffen natürlich, dass wir da eine etwas bessere Performance hinlegen. Aber bevor wir uns dem Spiel widmen, gehen wir noch als erstes in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, und da können wir anfangen mit einem Verletzungsupdate. Wir haben den Injury Report vom Donnerstag vorliegen. Also wir nehmen Freitagabend auf, aber das Freitagstraining läuft ja jetzt in Seattle gerade erst. Da haben Tight End Noah Fant und Tight End Brady Russell nicht trainiert. Die Defensive Tackle Leonard Williams und Linebacker Boye Mafe sowie auch Safety Kobe Bryant haben nur eingeschränkt trainieren können. Das ist allerdings immerhin eine Steigerung zu gestern, wo zumindest Leonard Williams noch ganz gefehlt hatte. Und eine wirklich schöne Nachricht, sowohl Wide Receiver DK Metcalf als auch Right Tackle Abe Lucas konnten zum ersten Mal wieder voll trainieren mit der Mannschaft. Auch Linebacker Draymond Jones konnte voll trainieren. Dann haben wir noch zwei Ausfälle, die non-injury-related sind, also meistens private Themen oder ähnliches. Das ist einmal Center Connor Williams und Nose-Tackle Jonathan Hankins, die beide nicht trainieren können. Ob und wie das Einfluss auf das Spiel am Sonntag haben wird, das sei mal dahingestellt. Es geistern so ein paar Gerüchte umher, dass Connor Williams gegebenenfalls nicht spielen könnte, aber das ist alles bisher Spekulation, nur deswegen gehen wir erstmal davon aus, dass das am Sonntag alles so funktioniert. Und dann ist Safety Kayvon Wallace aufgrund einer Knöchelverletzung auf die Injured Reserve gesetzt worden. Im Roster haben sich auch einige Veränderungen ergeben. Zum einen ist Right Tackle George Fant jetzt wieder auf die Injured Reserve gegangen. Dafür wird aber Right Tackle Abe Lucas von der Physically Unable to Perform PUP-Liste aktiviert. Man hat da ja immer ein Fenster von 21 Tagen, in dem man schon wieder mit dem Team trainieren darf, dann aber eben in den Roster wieder aufgenommen werden muss, damit also A, er dann natürlich spielen kann, aber B, auch er weiter trainieren kann. Da er jetzt voll trainiert hat, können wir vielleicht sogar davon ausgehen, dass er am Sonntag spielt. Klar ist das allerdings noch nicht. Und dann hat es unter der Woche noch überraschende Neuigkeiten gegeben. Da wurde nämlich Linebacker Tyrell Dodson entlassen. Nach dem Trade vor zwei Wochen, die wir auf dieser Position gesehen haben, sind mit Ernest Jones und Tyrese Knight jetzt zwei neue Spieler bei den Seahawks. Tyrese Knight ja von uns im Draft gepickt. Und damit ist die Position gänzlich neu besetzt. Und da, Dominik, wollte ich dich nochmal fragen, wie deine Meinung zu den Entwicklungen auf der Position ist, was du vermutest, was das für einen Hintergrund hat und wie die Seahawks jetzt da auf Linebacker aufgestellt sind.
Ja, ich glaube, der Move war ja doch relativ überraschend für die meisten von uns. Also war jetzt nichts Absehbares. Es gab ja die Gerüchte, korrigier mich, sofern wir da Neues wissen, aber Tyrell Dodson hätte ja gebencht werden sollen, angeblich für Tyrese Knight, also so die Gerüchte. Und damit war er wohl nicht ganz konform, hat sich wahrscheinlich weiterhin als Starter gesehen, hat das Ganze wahrscheinlich auch kundgetan und wurde deswegen im Endeffekt entlassen, weil er in seiner Rolle nicht zufrieden war, beziehungsweise in dieser Rolle nicht spielen wollte. Ob man ihn deswegen gleich entlassen muss oder nicht, man weiß nicht, was hinter den Kulissen wirklich abgeht, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass McDonald hier gesagt hat, okay, wir wollen lieber unseren Rookie-Linebacker ausprobieren und lieber schauen, was der schafft, auch für die Zukunft. Nur als kurzer Hintergrund, Tyrell Dodson wäre ja nach dieser Saison wieder Free Agent gewesen. Also wir haben hier nur einen Einjahresvertrag vergeben. Und anscheinend hat man hier einfach nicht langfristig weiter geplant. Hast du da was anderes gehört? Hast du auch das gehört, dass es das Gerücht gibt, dass Tyrell Dodson mit der Rolle nicht zufrieden gewesen wäre?
Ja, das ist tatsächlich genau das, was man verschiedentlich lesen konnte. Dazu muss man dann vielleicht noch sagen, dass Tyrese Knight, den wir, glaube ich, in der vierten Runde, wenn ich mich recht erinnere, gepickt haben, auch wirklich bisher eine gute Saison gespielt hat. Also da vielversprechende Ansätze da sind. Und man sicherlich deswegen auch gesagt hat, dem Talent wollen wir die Spielzeit geben. Und in Spielern, in denen wir sowieso nicht jetzt das Maß an Zukunft setzen und sehen, dass man da eben dann den Schlussstrich auch zieht. Allgemein interessant, dass die Bye Week scheinbar jetzt auch dazu genutzt wird, wirklich mal ein Zwischenfeedback zu ziehen und mal zu überlegen, was hat sich denn jetzt bisher in der ersten Saisonhälfte getan? Wir sind ja auch ziemlich genau in der Mitte der Saison jetzt mit der Bye Week gewesen und dann eben da auch klare Konsequenzen zu ziehen. Also das hätte natürlich vor der Saison wirklich niemand gedacht, dass die beiden Linebacker, die wir neu dazu holen, beide innerhalb der ersten 10 Wochen schon wieder Geschichte sind und man diese Position jetzt völlig neu betrachten muss. Ja, das ist schon spannend und zeigt, dass offensichtlich sich auch was hinter den Kulissen getan hat. Genau, Ähnliches scheint sich eben bei Connor Williams, ich hatte das eben schon mal angedeutet, auch im Hintergrund abzuspielen. Auch da gibt's Gerüchte dahingehend, dass er gegebenenfalls nicht gebencht in dem Fall, sondern auf Right Guard verschoben werden soll und dann dafür ein anderer Center starten könnte. Da wissen wir aber jetzt auch noch nichts Konkretes zu, deswegen das nur am Rande erwähnt.
Aber was ich noch anmerken wollte, was ich mit Dodson so interessant finde, ist, jetzt hat man eigentlich Ernest Jones geholt, der ja die vorige Position von Dodson, nämlich wirklich diese Middle-Linebacker-Rolle übernommen hat. Jetzt hätte Dodson ja eigentlich auf der Weakside-Linebacker-Rolle vielleicht sogar etwas mehr aufblühen können, weil er eigentlich ja auch bei den Bills früher eher auf dieser Position zu finden war. Also diese Nuancen auf der Linebacker-Position machen ja doch einen Unterschied. Und da hat es mich dann überrascht, dass man Dodson gar nicht länger ausprobiert hat. Also jetzt hatte man die Möglichkeit, ihn auf seiner etwas geliebteren, etwas besseren Position ausprobieren zu können. Ich fand jetzt nicht, dass er, wie soll ich sagen, dass er jetzt außergewöhnlich schlecht ausgesehen hätte auf der Position. Da überrascht es mich persönlich, aber wahrscheinlich kam einfach die Bye Week zu diesem Zeitpunkt und wir wissen auch nicht genau, wie natürlich die Trainings aussehen. Vielleicht hat ein Tyrese Knight auch im Training einfach wirklich, wirklich gut ausgesehen, was zumindest für uns zu hoffen ist. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, man bencht einen Dodson und der geht einfach da verbal gleich dagegen vor und hat da nicht wirklich Lust drauf, dann verstehe ich auch, dass man sagt, okay, mit dem planen wir nicht langfristig, dann soll er woanders sein Glück suchen. Auch wenn es mir persönlich leid tut, weil ich doch das ein oder andere Highlight von ihm gesehen habe. Also ich erinnere mich an diesen einen Sack, den er da mal hatte. Und das ist ja schon ein Spieler, der auch Potenzial hat. Aber ja, ganz neue Linebacker-Position, wie du sagst.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und man kann jetzt sehen gerade, dass er anfängt, öffentlich nachzutreten gegen die Seahawks. Und vielleicht zeigt das auch schon ein bisschen was darüber, warum man sich da dann eben final direkt getrennt hat und es nicht noch länger hat, auf der Bank weitergehen lassen oder Ähnliches.
Ja.
Okay, dann können wir noch weiterkommen zu zwei zusätzlichen Informationen. Einmal wurde Nose Tackle Brandon Peely von den Waivers geclaimed. Der war vorher bei den Dolphins. 2023 undrafted gegangen und bisher eigentlich kaum Production gezeigt. Dann jetzt auch auf dem Roster. Und im Practice Squad gibt's auch noch Veränderungen. Da ist Cornerback Josh Joby elevated worden in den Kader. Der wurde ja schon dreimal für das jeweilige Spiel aktiviert und konnte nicht weiter auf dem Practice Squad bleiben und einfach weiter aktiviert werden, sondern musste dann jetzt in den Kader genommen werden. Dafür wurde mittlerweile Tight End N'Keal Harry auf das Practice Squad gesigned. Wer sich erinnert, der ist als First Rounder mal zu den Patriots gegangen. Ich glaube, das war der Jahrgang von DK Metcalf, wenn mich das nicht täuscht.
Ja, genau.
Genau, also vor 4 Jahren mittlerweile. Hat auch nie Production gezeigt. irgendwie besonders. Und ja, der ist jetzt bei uns als Tight End auf dem Practice Squad.
Kann man ja mal probieren, oder?
Kann man mal probieren, auf jeden Fall. Es kostet uns quasi nichts. Und ja, können wir dann schauen, ob er sich da ganz gut macht. So, jetzt haben wir viel nochmal über den Kader und Verletzungen gesprochen. Dann können wir jetzt kommen zum Thema der Woche, der Preview auf das Spiel gegen die 49ers.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, und da können wir als erstes sagen, dass jetzt, wenn die Folge veröffentlicht wird, zwar noch nicht, aber dann kurze Zeit später, auch die Preview auf unserer Homepage natürlich zur Verfügung stehen wird. Die schreibt der Thomas diesmal und Samstagmorgen sollte die dann auch da sein. Dann zuallererst zum State of the Gegner. Das ist natürlich jetzt für uns so ein bisschen schwierig, weil wir haben erst vor 3 Wochen, glaube ich, gegen die 49ers gespielt. Das ist noch nicht so lange her und seitdem hat sich nicht so viel getan. Vor 4 Wochen ist es gewesen. Vor dem Spiel gegen die Seahawks haben die 49ers, also in Woche 6, 2-3 gestanden, inklusive dem Seahawks-Spiel, seitdem 3-1. Also es gibt einen positiven Trend. Die einzige Niederlage nach Woche 5 nur noch gegen die Chiefs. Und seitdem hat sich das ganze Spiel ein wenig stabilisiert. Allerdings auch letzte Woche ein sehr knapper Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers, der erst im letzten Drive dann doch noch final gezurrt wurde. Da hatten eigentlich alle schon mit der Overtime gerechnet. Zu den Wettquoten kann man sagen, dass die 49ers 6,5 Punkte Favorit sind. Da steckt dann natürlich wieder der Heimvorteil drin, den die 49ers in diesem Spiel haben, der nochmal so 3,5 Punkte ungefähr rausnimmt. Das heißt, es ist ein Vorsprung da, der ist aber nicht besonders groß. Und das Over-Under für das Spiel liegt bei 49,5, also eine Menge Punkte, was aber ja auch zu den Seahawks passt, die eigentlich im Schnitt eher höhere Spiele gehabt haben. Dominik, hast du noch was zu den 49ers zu sagen, so grundsätzlich, was ist dir aufgefallen bei den 49ers in den letzten Wochen?
Ja, definitiv, was du schon angesprochen hast, dass sich da einfach mehr stabilisiert hat, also dass das ein verdammt talentiertes Team ist, das weiß man in der Liga, also die werden auch nicht unterschätzt, auch wir haben sie nicht unterschätzt, als sie eigentlich mit einem negativen Rekord gegen uns in Woche 6 dann dagestanden sind. Es ist einfach ein talentiertes Team, das jetzt etwas näher an diesem Talent einfach dran spielt. Wir kennen genug Teams, denken wir an die Jets zum Beispiel, die auf dem Papier gut aussehen, es aber dann im Endeffekt nicht aufs Feld bringen. Und die 49ers haben definitiv diesen Wendepunkt dann geschafft. Leider auch gegen uns, vielleicht war das ja auch ein Motivationsbooster. Ich hoffe es nicht, aber es könnte durchaus so sein. Und man merkt auch, dass einfach hier immer mehr funktioniert. Gegen die Chiefs zu verlieren ist keine Schande. Und ja, die Buccaneers, das war ein knapper Sieg und ich weiß, die Buccaneers haben viele Ausfälle, aber das ist auch kein schlechtes Team. Also da muss man definitiv aufpassen. Aber wenn wir uns, glaube ich, gleich die Matchups ansehen, dann werden wir auch sehen, dass sich in der kurzen Zeit einiges verändert hat und vielleicht auch zugunsten der Seahawks, wenngleich jetzt hier sicherlich nicht davon auszugehen ist, dass es ein leichtes Spiel wird. Im Gegenteil.
Ja, man kann auch dazu sagen, dass wir letztes Mal in der Preview so ein bisschen über Brock Purdy gerantet haben, der zu Beginn der Saison noch sehr instabil war, deutlich mehr Interceptions dabei als in der vergangenen Saison. Auch der hat sich ein wenig stabilisiert, ist in den letzten Wochen wieder besser geworden. Also das ist so, das zieht sich so durchs gesamte Team durch, dass da etwas mehr Struktur zu erkennen ist und sie etwas stabiler werden. Trotzdem sicherlich noch nicht der Juggernaut, den sie in der letzten Saison waren. Stehen jetzt 5-4 aktuell. Also auch nicht wesentlich besser als die Seahawks. Und allgemein in dieser sehr engen NFC West. Ja, natürlich noch mit allen Möglichkeiten. Aber sie werden sicherlich diese Saison nicht so durchmarschieren, wie sie das in der letzten Saison sind. Genau. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt rüber zu dem Matchup gehen, oder?
Ja.
Hervorragend. Magst du mal anfangen, Seahawks Offense versus 49ers Defense, was dir da aufgefallen ist?
Genau, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber geredet. Im Endeffekt werden wir uns natürlich jetzt auch viel auf das letzte Spiel beziehen, weil das einfach einen guten Anhaltspunkt bringt, beide Teams zu vergleichen. Also die gar nicht nur so auf dem Papier, sondern was ist wirklich letztes Mal passiert. Und da habe ich mir mal rausgeschrieben, einfach die Veränderungen vom letzten Mal. Also wenn wir uns jetzt die Seahawks Offense anschauen, okay, da hat sich jetzt nicht so viel verändert im Vergleich zum letzten Matchup. Es ist natürlich die Frage, wer wird Right Tackle spielen? Es ist ja noch nicht ganz klar, ob Abe Lucas spielen kann. Wenn der spielen kann, ist das natürlich ein riesiges Upgrade, zumindest ist davon auszugehen. Ansonsten würde wahrscheinlich wieder Mike Jarrell spielen. Wenn wir uns aber die 49ers Defense ansehen, da ist ein Javarius Ward vielleicht dabei. Der hat jetzt 2 Spiele Abwesenheit. Der ist momentan questionable, trainiert nicht mit, aber der könnte spielen und das ist ein absoluter Star-Cornerback. Malik Mustafa ist ja, der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die Interception, ist ja während dem Spiel dann ausgefallen. Der ist jetzt aber wieder, so wie es aussieht, bei 100%, wird auch spielen. Ein Defensive Tackle Jordan Elliott, der war verletzt, der ist auch wieder zurück. Dafür gab es den ein oder anderen Ausfall. Man merkt ein bisschen, was hat sich verändert, vielleicht noch gar nicht so viel. Aber das Hauptproblem im letzten Spiel, es war einfach wieder mal das Run-Game. Also ich habe mir aufgeschrieben, 20 Läufe für 52 Yards gesamt, das ist also absolut unterirdisch. Das ist nicht nur die geringe Anzahl an Läufen macht es langfristig schwierig im Spiel, sondern vor allem, wenn keine Production dabei rausschaut. Es gab kein einziges Run-Play mit über 10 Yards. Also das ist auch wirklich, wirklich schwach, vor allem bei so einem explosiven Running Back wie Kenneth Walker. Ja, man hat dann einen Touchdown gehabt, aber da ist dann die Frage, ja, wie sehr kann man dem wirklich dem Run-Game zuschreiben oder wie sehr ist der vielleicht auf etwas anderes zurückzuführen? Und dann auch noch ein fehleranfälliges Passing-Game dazu. Also wir haben 2 Interceptions gehabt, nur ein Passing-Touchdown. Zwar nur ein Sack, aber ich habe nachgesehen, weil ich kann mich erinnern, dass das wirklich ein schlimmes Spiel war, was die Pass-Protection anging und den Pass-Rush der 49ers. Und laut PFF hatten die 49ers 31 Pressures in dem Game. Also,
ja, Wahnsinn. Das sind mal Zahlen.
Ja, also das ist wirklich, vor allem wenn man bedenkt, 52 Pass-Attempts hatten die Seahawks. Also, das ist crazy. Ein Nick Bosa hat 14 davon gehabt. Ja, den geht's wieder zu stoppen. Also.
Ja, und das hatten wir auch letztes Mal schon festgestellt, dass ja eigentlich hinter Bosa gar nicht so viel ist. Malik Collins vielleicht noch so halbwegs zu nennen ist. Aber die 49ers jetzt wirklich kein besonders gutes Team sind, was den Pass Rush angeht, im Vergleich zu den Jahren davor. Und das muss natürlich dann vor allem Sorgen machen, wenn selbst, obwohl da ein vergleichsweise schwächerer Pass Rush eben steht, auf der anderen Seite dann trotzdem so viel Pressures zugelassen werden.
Ja, es ist natürlich auch eine Situation, wo man sagen muss, okay, die D-Line, die kann sich halt schon sehr auf den Pass Rush fokussieren. Also ich habe mir auch mal den Depth-Chart angeschaut und habe mir gedacht, ob die so, wie gut das Team wirklich denn ist auf dem Papier. Ja, die Defensive Tackles, hast gesagt, der Malik Collins, der ist noch gut, aber das dahinter, das ist alles, ja, eher Mittelmaß. Aber wenn du dahinter halt dieses Linebacker-Duo allen voran Fred Warner hast, aber auch ein Devondre Campbell, das ist einfach, da kann man sich halt auf den Pass Rush fokussieren, weil die zwei Linebacker machen dir das Laufspiel wirklich, wirklich schwierig. Also, das ist so vielleicht auch da, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, das ist natürlich auch ein bisschen der Unterschied zu der Seahawks-Defense. Weil die Linebacker offensichtlich mit den ganzen Moves ein Problem waren. Also das ist eine absolute Stärke von den 49ers und gegen die musst du mal laufen können. Und das macht es natürlich auch einem Nick Bosa dann leichter, sich auf den Pass Rush zu fokussieren.
Ja, auf jeden Fall, selbstverständlich. Wenn du da weniger Assignment auch übernehmen musst in der Laufverteidigung, dann hilft dir das natürlich auch, dann dein Spiel ganz anders aufzuziehen.
Ja.
Das ist definitiv so.
Aber es ist natürlich nicht nur, also die 49ers waren gut, aber es lag auch an den Seahawks, muss man sagen. Also ein DK hat zum Beispiel 3 Catches bei 11 Targets. Das sind jetzt, also keine Angst an alle Seahawks-Fans, das sind jetzt nicht 8-mal Drops gewesen, aber das ist natürlich ein Zusammenspiel aus inakkuraten Pässen von Geno, vielleicht dem ein oder anderen schlechten Positioning von DK oder Drop. Und natürlich spielen die 49ers dann auch mal gut, aber das war auch einfach ein schlechtes Spiel. Also das muss man so sagen. Das war ein schlechtes Spiel gegen ein Team, wo man sich's vermutlich auch nicht so einfach leisten kann. Und wenn die meisten Targets dein Running Back hat, nämlich 8 hatte Kenneth Walker, und das für 37 Yards, dann finde ich, spricht das Bände, weil das bedeutet, keiner ist offen oder ich habe nicht genug Zeit, tiefe Pelle entwickeln zu lassen. Ich muss jedes Mal auf meinen Running Back einen Dump-Off-Pass werfen. Also einen kurzen Pass, einfach nur noch irgendwie den Ball loswerden. Ich finde das Bände.
Ja, Screens, Checkdowns, ne, das sind ja die Klassiker, die dann irgendwie beim Running Back landen, wenn sonst nichts offen ist.
Genau.
Ja, und das spielt natürlich dann auch zusammen mit dem Thema Pressures, was wir eben schon hatten, wenn du den Ball dann loswerden musst und so weiter. Ja, alles ein großes Gesamtkonstrukt, was letztes Mal wirklich nicht gut aussah und wo die 49ers Defense dann doch eben einfach eine der besseren der NFL ist. Genau, wenn wir auf unsere Offense gucken, du hattest gerade eben schon mal Running Game angesprochen, gerade auch schon DK angesprochen. Wie siehst du die Rolle von Tight Ends und den anderen Receivern jetzt für das Spiel?
Ja, allgemein hat man auch gesehen, ein JSN, der hat das Potenzial, wirklich viele Targets zu fangen und auch wirklich die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich glaube, das wird schon entscheidend sein, dass Ryan Grubb hier alle möglichen Receiver und Tight Ends einfach ins Passing-Game hineinbekommt, weil wir haben das Potenzial im Team und das muss auch ausgenutzt werden, meiner Meinung nach. Also Noah Fant war ja, was ich noch im Kopf habe, einer der Leading-Receiver, auch wenn wir keinen einzigen 100-Yard-Receiver hatten im Spiel, aber einer der Leading-Receiver in dem Spiel. Und die muss man einfach mehr einsetzen. Vor allem, wie gesagt, den JSN. Und ich hoffe ja wirklich, dass DK wieder dabei sein wird, weil wenn der die Aufmerksamkeit gerade mit den tiefen Targets ein bisschen mehr auf sich zieht, dann wird es auch schwierig. Und wenn man sich die 49ers Defense ansieht, ja, ein Malik Mustafa hat ein gutes Spiel gegen uns, aber das ist auch ein Rookie Safety. Also der sollte es eigentlich auch nicht so leicht haben gegen einen DK, wenn der mal ein tiefer Ball kommt. Und da werden wir, glaube ich, ein anderes Passing-Game sehen als letztes Mal. Also man hat jetzt die Erfahrung aus dem Spiel, tendenziell müsste man jetzt ein besseres Rezept dagegen haben. Ich bin jetzt mal einfach so optimistisch und sage auch, dass ein JSN da wieder mehr eingesetzt werden sollte. Was heißt wieder? Also ähnlich wie im letzten Spiel.
Ja, ich finde, das klingt nach einem guten Rezept für unseren Offensive Approach gegen die 49ers. Du kannst das ja dann nochmal in Richtung Ryan Grubb schicken, ne? Schreibst eine Mail zusammen und dann gehen wir das mal auf die Reise und dann hoffen wir das Beste für Sonntag, dass wir viele Punkte auf Seahawks-Seiten sehen. Und dann können wir mal auf die andere Seite des Balls gucken. Seahawks-Defense, 49ers-Offense. Ich glaube, da können wir als allererstes mal festhalten, dass die Seahawks-Defense auf jeden Fall im letzten Spiel gegen die Rams deutlich besser aussah als in den meisten Spielen davor, dass eine Entwicklung zu erkennen ist und dass wir da wahrscheinlich jetzt auch einen guten Gradmesser auf der anderen Seite haben, eine etwas bessere Offense, wo die Defense genau das bestätigen kann, was sie in der vor zwei Wochen, wir haben ja die Bye-Week jetzt dazwischen gehabt, vor zwei Wochen gezeigt haben. Ja, allgemein kann man sagen, die Seahawks Defense hat 7 Three-and-Outs gegen die Rams produziert. Das ist wirklich ein extrem guter Wert und scheint eben auf dem Weg der Besserung zu sein. Wie siehst du das? Was hast du da dir für das Duell gegen die 49ers rausgeschrieben?
Ja, also ich würde mich auch gleich mal anschließen bei dir. Also dieser Trend bei der Defense ist definitiv zu sehen. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von der Offense. Die Offense, die so eigentlich okay gestartet ist, die hat immer wackeligere Spiele. Gerade gegen die Rams war es ja durchaus wirklich gewinnbar und ohne jetzt auch wieder zu viel zurückzugreifen. Aber die Defense, die schaut wirklich besser aus. Auch ein Ernest Jones, von dem bin ich wirklich begeistert. Also der hat wirklich gut gespielt in seinem ersten Spiel und der fällt auch auf. Also zumindest mir ist er immer wieder mit guten Tackles aufgefallen. Das ist jemand, der Sideline zu Sideline läuft. Da bin ich schon wirklich zufrieden mit dieser Acquisition und wer weiß, was ein Terry Snight diese Woche zeigen wird. Allgemein ist es halt wichtig, dass wir mehr Druck gegen die 49ers zeigen als beim letzten Mal. Also ich habe mir da rausgeschrieben, wir hatten 0-6 und nur 11 Pressures, wenn wir das vergleichen mit den 31 Pressures. Ja, 11 ist jetzt kein absolut katastrophaler Wert, aber es ist doch dann wahrscheinlich zu wenig, gerade bei der explosiven Offense. Und jetzt ist eigentlich der Brocken da, wo ich sage, jetzt wird's interessant, weil die Seahawks-Defense, wenn wir uns das anschauen, Byron Murphy hat beim letzten Mal nicht gespielt, der ist wieder gesund. Ein Rick Woolen ist wieder gesund. Artie Burns hat letztes Mal gestartet, der ist jetzt auf Injured Reserve, wie wir wissen. Ein Rashawn Jenkins ist weiterhin angeschlagen, dafür spielt Kobe Bryant. Baker und Dotson sind beide nicht mehr im Team, was wir wirklich damals sicher nicht gedacht hätten. Josh Jobe ist mit einer eindeutig gesteigerten Rolle jetzt im Team. Und wie jetzt genau seine Starting-Rolle, ob er Start mit aussehen wird, ist noch unklar, aber der ist jetzt auf jeden Fall eine tragendere Rolle. Und ein Roy Robertson-Harris ist neu im Team als Defensive Tackle. Also das ist nicht dieselbe Seahawks-Defense, das ist durchaus ein anderes Team. Und da bin ich jetzt auch optimistischer, gerade mit dem Rams-Spiel, dass sich da was ändern wird. Bei den 49ers muss man halt leider sagen, leider unter Anführungszeichen, Gott sei Dank ist er wieder gesund, weil er ist einfach cool, aber Christian McCaffrey, der wird uns Kopfschmerzen bereiten. Der hat in seinem ersten Spiel schon wieder ganz okay ausgesehen. Noch nicht ganz wieder alt, aber schon wieder okay. Dafür ist Ayuk auf Injured Reserved und ja, Wide Receiver Ricky Pearsall, der ist ja Rookie, der hat ja diese aufregende, diese etwas dramatische Geschichte gehabt, wo er da angeschossen wurde. Und jetzt in seiner Rookie-Season einfach wieder spielt. Genau. Aber die Defense, da will ich nicht mitgehen und also will ich jetzt nicht hingehen und sagen, ah, wir haben letztes Mal gestruggelt, diesmal wird es ähnlich sein. Nein, das ist eine andere Defense und die spielen doch dementsprechend.
Das stimmt, aber ich würde trotzdem dazu sagen wollen, dass natürlich auch die 49ers Offense aus meiner Sicht deutlich zugelegt hat. Wir hatten ja eben das Purdy-Beispiel schon mal mit stabiler geworden. Aber auch wenn du dir da die Receiver anguckst, die sind deutlich fangsicherer wieder geworden. Auch George Kittle hatte auf einmal wieder eine viel größere Rolle und kommt immer besser in die Saison rein. Ja, dann hast du eben schon den Rookie angesprochen. Ich hätte dann jetzt auch Juwan Jennings noch, der auch wieder letzte Woche ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Also mit der 49ers Offense ist natürlich immer zu rechnen, was natürlich auch nochmal unterstützt wird durch den hervorragenden Playcaller mit Kyle Shanahan. Mir macht das schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn jetzt McCaffrey auch noch dabei ist. Unsere Anfälligkeit gegen den Lauf ist auch immer mal wieder deutlich geworden diese Saison. Deebo Samuel auch wichtige Rolle bei den 49ers. Das sieht schon alles nach einem langen Abend für unsere Defense aus. Ich muss so ein bisschen, glaube ich, Pessimismus reinstreuen in die offene Seahawks-Defense-Wunde sozusagen.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, das ist ein leichter Gegner oder das werden wir auf jeden Fall gut meistern. Ich denke nur, es ist Optimismus im Vergleich zum letzten Spiel ein bisschen angebracht, aber das kann sich auch schnell in die andere Richtung drehen. Man weiß es bei dieser neuen, doch ein bisschen zusammengewürfelten Defense einfach nicht. Also jetzt haben wir den bekannten Blue Dot, also derjenige, der das am Headset im Helm hat, haben wir jetzt einfach einen neuen Spieler mit Ernest Jones. Wer weiß, wie das Ganze, wie der die Defense leiten wird, wie der da als Führungsperson auftreten wird. Also so einfach zu sagen ist es definitiv nicht, ob es jetzt eine besonders gute oder schlechte Leistung der Seahawks Defense wird. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was natürlich sehr verzerrend ist, im letzten Spiel hatten wir zwar über 200 gegnerische Rushing Yards, also die 49ers hatten über 200 Rushing Yards, aber 76 Yards davon waren in einem einzigen Lauf von Rookie Isaiah Garando, ganz am Schluss, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das, wo ja, es eigentlich kurz Optimismus noch da war von Seahawks Seite und dann drückt er uns diesen Lauf rein. Damit war das Spiel eigentlich dann, glaube ich, gesealt. Das ist genau das, wofür ich am meisten Angst habe. Also dieses prinzipiell gute Defense spielen oder okay spielen und dann aber in entscheidenden Momenten nicht ganz da sein können. Das war ja leider gegen die Rams auch ein bisschen. Also ich würde jetzt niemals sagen, dass die Defense schuld war an der Niederlage gegen die Rams, aber es war trotzdem wieder so ein bisschen bezeichnend. Also das ganze Spiel lang halten wir gut und dann kassieren wir in der Overtime den Touchdown. Ja, also nicht das, ich sag nicht, die Defense ist nicht dran schuld, meiner Meinung nach. Aber auch da war es gegen die 49ers dieses, man kämpft sich zurück, LaVisca Chenault macht diesen Return-Touchdown. Irgendwie ist man noch im Spiel und dann weiß jeder, dass der Lauf kommt und wir kassieren einen 76-Yards-Run von einem Rookie. Ja. Das mir ein bisschen Angst macht. Dass wir nicht so stabil sind vielleicht noch als Defense, noch nicht so, das ist vielleicht noch nicht alles 100% eingespielt, auch gerade im neuen System.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird mit unserer Defense. Da ist viel schwankende Leistung noch drin.
Denkst du, dass McCaffrey noch schon wieder der Alte sein kann im Spiel gegen die Seahawks?
Also ich glaube über den Boden nicht. Ich glaube, das hat man letzte Woche auch gesehen, dass er da noch nicht der alte Spritzige war, der Tackles bricht, der Lücken findet und so weiter. Aber er hat halt auch über die Luft wieder 6 Receptions gehabt für, ich glaube, 70 Yards, irgendwie sowas in die Richtung waren das. Er ist halt ein Multitarget, ne? Und dadurch einfach auch eine super spannende Waffe für die 49ers. Also ich glaube nicht zwingend, dass er über den Boden uns klein rennt, sondern da werden dann auch wieder die, ja, Trickspielzüge ist jetzt vielleicht zu weit gesagt, aber die sehr kreativen Schemes der 49ers, Outside Runs und so weiter, ihr Übriges tun und McCaffrey auch einfach Gelegenheiten geben, uns weh zu tun. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Er wird sicherlich noch ein bisschen brauchen, bis es wieder volle Leistung ist, aber du kannst dir sicher sein, zu den Playoffs ist er voll im Saft und
Sehe ich leider ähnlich. Ich muss halt sagen, du hast jetzt schon ein, zwei Mal angeschnitten. Für mich ist auch das Play-Calling. Also einfach Kyle Shanahan, der ist für mich fast der Spieler der Offense. Also was der, die O-Line ist jetzt an und für sich, spielt okay, würde ich sagen, dieses Jahr, also schon gut. Aber da ist jetzt auch, die Interior O-Line ist jetzt auch nicht unter den allerbesten der Liga, aber wir wissen alle, Trent Williams, der ist eine Maschine auf Left Tackle. Aber was der rausholt aus diesem Team und was ein Jordan Mason dort an Rushing Yards fabriziert hat, das finde ich ganz absurd eigentlich. Also, als Nobody eigentlich in diese Offense da reingehen und mit dem Offense-Scheme und dem Blocking dann solche Zahlen hinzulegen, das zeigt einfach auch, dass es ohne McCaffrey super stark ist. Und wenn du dann einen der besten Running Backs der Liga hast, ja.
Ja, das ist, ja klar, das ist wie wenn du einem, keine Ahnung, einem sehr, sehr, mir fällt kein guter Vergleich ein, lassen wir das.
Nein, aber es ist definitiv so, dass die Seahawks wahrscheinlich offensiv noch ein bisschen unter ihrem Potenzial spielen, wenngleich, wir wissen es, die O-Line, wir müssen nicht wieder das Fass aufmachen. Die 49ers, würde ich sagen, trotz all dem Talent, das sie haben, spielen über ihrem Potenzial den Großteil der Zeit über die letzten Jahre hinweg gesehen. Also
auf jeden Fall, aber durch die Struktur, die ihnen gegeben wird, ne? Durch, genau, Coaching zum Beispiel, durch Roster-Management, durch da spielen ja dann auch so Sachen rein wie, keine Ahnung, das ist eine interessante Franchise, da gehen Free Agents gerne hin und ähnliches, ne? Ja.
Das ist ein Riesenverdienst, einfach von den Coaches und zeigt, wie wichtig, ja, das ist. Also.
Ja, und ich meine, du siehst natürlich auch einen Coaching-Tree, der sich über die gesamte NFL verteilt hat, so ein bisschen wie ja auch bei den Rams das passiert ist. Das, ja, das schlägt sich nieder und ja, dadurch gewinnst du natürlich langfristig einen guten Ruf. Ja. Find's immer wieder interessant, wenn dann doch irgendwann Midseason, wenn, keine Ahnung, die 49ers noch nicht so gut sind, wie man das dachte, auf einmal Gerüchte aufkommen, dass sie Shannon doch irgendwie nochmal entlassen wollen. Ich mir immer denke, ja, bitte tut es. Ja, das wird vermutlich nicht passieren.
Aber der holt da wirklich vieles raus und auch, ja, ich habe mir ein bisschen was auch angeschaut im Vorfeld nochmal zu Interior O-Line von den 49ers und habe mir halt gedacht, okay, die spielen schon gut, aber das ist jetzt nicht das Top-Tier, aber im Run-Game sind die einfach super stark als, ja, gesamte Offense. Egal, ob, ja, es auch ein Deebo Samuel ist, der gut blockt, oder sei es ein Kittel, der halt einfach in dieser Funktion, also der ist ja meiner Meinung nach der beste wirkliche Tight End. Also ein Kelce ist,
du meinst
jetzt ja,
als Catcher?
Als gesamter, also für mich ist der, ja, okay, beste gesamte Tight End, also wirklich so, der kann wirklich blocken, der kann catchen, der kann austeilen, also das ist so, ist jetzt nur mein Take, so wenn du jetzt wirklich einen Tight End suchst. Kelce ist ja schon mehr ein Receiver, wenn du den jetzt zum Beispiel, ja, nimmst. Der ist ja mehr ein Receiver, mehr dieser große Slot-Receiver irgendwie, der ein bisschen blockt, aber ein Kittel, wie der in der Line drinsteht und blockt, und das darf man auch wirklich nicht vergessen, wie gut der ist und was der gerade so Outside-Linebackern, die dann physisch ähnlich seinem Niveau sind, dann Probleme bekommen können mit so einem Spieler.
Ja, das ist definitiv eine echte hybride Waffe. Ja. Wo du auch dann wieder merkst, dass du natürlich aus unterschiedlichen Sets, aus einem Set heraus ganz viele unterschiedliche Dinge tun kannst, ihn eben in allen Downs brauchen kannst und ihn in allen Downs auch dann für das, was gerade passend ist im Matchup gegen die Defense, halt einsetzen kannst.
Ja, genau. Wenn du es dir zum Beispiel bei den Seahawks ansiehst, da haben wir ja doch mehr diese Rollenaufteilung zwischen den Teilen. Ja. Also, ja, ein Noah-Fan, der blockt nicht viel. Und ja, ein AJ Barner, bei dem versucht man es ein bisschen. Ich hoffe, dass man den in so eine Richtung bringen kann, dass er hybrid ist, weil es einfach eine Defense vor ganz andere Herausforderungen stellt.
Aber also ich denke, bei Barner sind wir uns, glaube ich, einig, dass der schon sehr viel mehr gefangen hat, als wir alle im Vorfeld dachten.
Ganz sicher,
ja. Weil er ja eigentlich nur als Blocking-Talent geholt worden war. Tobi hatte uns aber ja auch schon verraten, dass er in Michigan halt einfach schlicht nicht als Receiver eingesetzt wurde, weil er da eine andere Titan Nummer 1 vor der Nase hatte. Ja. Genau. Ja.
Aber nur so als, vielleicht könnte man ja aus dem auch mal sowas rausholen in die Richtung, weil Potenzial ist definitiv da.
Auf jeden Fall. Okay, du hattest Special Teams gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Haben wir da noch irgendwas, wo wir drauf achten sollten, auf der einen oder der anderen Seite?
Ja, also wir haben es vorhin kurz angeschnitten. Laviska Shenault, der hatte natürlich letztes Mal ein sehr interessantes Spiel. Also einmal dieser Fumble, der natürlich noch im Gedächtnis ist, der ja auch, gerade solche Unaufmerksamkeiten, die können natürlich dann ein Spiel doch sehr in die eine oder in die andere Richtung lenken. Also das ist sowohl natürlich motivationstechnisch als auch dann wirklich von der Ausgangsposition her eine schwierigere Angelegenheit dann. Also da kannst du dann so gut sein als Defense, wie du willst. Das andere Team ist ja dann in Field Goal Range und das hat man auch beim letzten Spiel dann gemerkt. Ich glaube, daraus ist gar kein Touchdown entstanden, aber zumindest ein Field Goal und das ist natürlich
ja
dann immer eine sehr, sehr schlechte Ausgangsposition fürs Team. Also ich bin immer der Meinung, Special Teams kannst du viel rausholen, aber du darfst halt nicht die das Leben nicht schwerer machen dadurch. Das ist für mich ist ein Potenzial nach oben, aber sonst nimm lieber den einen Yard weniger oder lass den Return lieber. Das haben wir haben ja schon viele Muffed Punts in der gesamten Liga übrigens dieses Jahr gesehen, wo ich dann sage, ja, lieber rück sein. Aber dafür hat Laviska Shenault halt dann sich auch ein Herz genommen und hatte dann auch diesen Kick-off-Return-Touchdown, wodurch er das Ganze wieder ein bisschen ausgeglichen hat. Die Seahawks dann wieder bei einem Score dran waren an den 49ers und uns allen irgendwie leider dann doch noch Hoffnung gegeben haben. Also, den könnte man dann vielleicht auch noch drehen. Aber das vielleicht nur so als kleine Randnotiz, dass der so ein bisschen ein Spiel hatte, Licht und Schatten. Einerseits Zero, andererseits auch irgendwie dann zu einem Zeitpunkt des Spiels dann doch ein sehr kostbarer Fehler.
Drücken wir die Daumen, dass es jetzt am Sonntag mehr Licht ist.
Ja.
Okay, haben wir sonst noch was zum Spiel vergessen?
Ich denke, das Wichtigste ist angesprochen. Die 49ers sind einfach ein Team mit super viel Potenzial, guten Playmakern und da werden die Seahawks eine große Aufgabe vor sich haben. Ich bin einfach gespannt, wie sich das Linebacker durchschlägt. Also das ist wirklich das, auf das ich mich am meisten freue, auf das ich mich am meisten einfach gespannt bin, zu sehen, wie die beiden, also Tyrese Knight und Ernest Jones zusammen funktionieren. Darauf bin ich einfach sehr gespannt. Und ja, ich habe einen kleinen Optimismus, was die Defense betrifft. Was die Offense betrifft, muss ich sagen, ich rechne, wenn Abe Lucas spielt, nicht mit der allerbesten Leistung, einfach weil man mit Nick Bosa einen der besten Passrusher der Liga hat, der einem das Leben schwer machen wird. Aber wenn Abe Lucas da ist, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Würdest du wollen, dass Abe Lucas schon wieder spielt oder hast du dann Angst, dass er sich verletzt?
Ach, ehrlicherweise, für mich ist jedes Spiel, was er diese Saison macht, Bonus, nachdem wie es gelaufen ist bisher. Wir hatten ja am Anfang alle, glaube ich, Hoffnung, dass er von Anfang an spielen kann oder zumindest in den ersten Wochen rein startet. Das ist ja komplett ausgeblieben. Deswegen bin ich jetzt eigentlich schon nicht mehr davon ausgegangen, dass er überhaupt vor Weihnachten wieder auf dem Roster spielt. Steht. Deswegen, ich fände es gut, wenn er spielt, weil er kann gerade eigentlich auf der Position nur ein Upgrade sein. Und ich glaube, das Risiko ist nicht besonders groß, weil, wie gesagt, man hat eigentlich nicht viel erwartet. Es kann natürlich genauso laufen, wie es bei George Fant gelaufen ist. Dann hat er einen Drive oder ein paar Snaps und dann ist es wieder vorbei. Ich nehme an, dass sie es jetzt nicht nochmal einkalkulieren werden, dass es so viel schlechter werden kann dann in kurzer Zeit oder die Verletzung dann eben so schlimm ist, dass er komplett ausfällt. Ich denke, dass sie das auch nur machen werden, wenn sie es medizinisch wirklich vertreten können. Und deswegen, ich denke, man sollte ihn spielen lassen, wenn er fit genug ist.
Vielleicht auch eine Art langfristige Planung, um zu sehen, ob er denn, also ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie schwarz malen oder so oder irgendwie da jetzt groß irgendetwas verschreien, aber ich habe doch ein bisschen vielleicht das Gefühl, dass man hier schaut, ist Abe Lucas eine langfristige Lösung oder wird das jetzt so ein Immerverletzter sein? Also vielleicht auch probieren, weil wenn der das ganze Jahr nicht spielt, dann stehst du beim Draft da oder in der Free Agency und denkst dir, okay, eigentlich habe ich ein super Tackle-Duo, wenn halt einer fit ist, aber wie viel Geld will ich dann? Oder welche Draft-Picks will ich dann in einen Tackle investieren? Das ist ja schon eine wichtige Frage. Und vielleicht möchte man ja, du hast vorhin gesagt, diesen Cut mit der Bye-Week und wo man sich dann neu aufstellt, vielleicht möchte man einfach sehen, ob Abe Lucas imstande ist zu spielen und ob der konstant Leistungen bringen kann oder ob man vielleicht langfristig damit planen muss, dass der immer Verletzungsprobleme haben wird.
Ja, definitiv. Jawohl. Ja, und ansonsten hast du eben gesagt, natürlich ein wenig Optimismus ist immer da. Ich muss sagen, wir kommen ja natürlich auch gleich noch zu den Tipps, aber meiner ist diesmal nicht so groß. Ich glaube, wir treffen jetzt zu einem schlechten Zeitpunkt auf die 49ers, wo sie gerade so richtig anfangen zu rollen. Das hätte natürlich im Dezember alles noch viel schlimmer sein können. Aber die scheinen mir schon sehr viel stabiler zu sein, noch als sie es im letzten Spiel waren. Und selbst da sahen wir schon nicht so geil aus. Die Defense macht Hoffnung, ohne Frage. Aber man kann es nicht oft genug sagen, das ist die Übergangssaison, von der wir alle gesprochen haben im Vorfeld, bei denen uns allen klar war, dass sie kommen würde. Da werden jetzt scheinbar wirklich die Entscheidungen getroffen, die getroffen werden müssen. Völlig ohne Rücksicht auf irgendwelche Standings oder irgendwelche Verträge oder Ähnliches. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für die Zukunft.
Ja, also vielleicht noch kurzes Statement von mir. Ich finde es auch gut, dass man einfach sagt, das ist die Zukunft. Wir machen das, um nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wann auch immer anzugreifen und nicht, um jetzt irgendwie People-Pleaser zu sein und irgendwelche Leute da im Team zu halten, weil sie jetzt einfach im Team sind, sondern einfach wirklich auf den Tisch zu hauen und zu sagen, wir wollen in Zukunft einfach immer ganz vorne mitcompeten und dann müssen wir halt jetzt diese Entscheidungen treffen, egal wie beliebt man sich damit macht oder nicht.
Hervorragendes Schlusswort. Dann würde ich sagen, lass uns rübergehen ins Two-Minute-Warning.
Machen wir das.
Two-Minute-Warning. Was sonst noch wichtig ist?
Was sonst noch wichtig ist, sind Tipps. Und ich darf dir natürlich wie immer zuerst die Bühne geben. Was meinst du denn, wie geht's aus?
Du hast ja schon angeteasert, dass du eher ein bisschen pessimistisch sein wirst, oder?
Korrekt, ja.
Ich hab mir die Frage gestellt, was könnte so ein Best-Case-Szenario sein für die Seahawks? Also wie könnte denn ein Spiel aussehen, in dem man vielleicht doch mitspielt oder gewinnen kann? Ich glaube, es wird im Endeffekt daran liegen, dass man die 49ers an Touchdowns hindert und viele Field Goals zulässt. Also vielleicht, wenn man es schafft, einige Field Goals nur und vielleicht der ein oder andere Touchdown. Deswegen bin ich jetzt gerade beim interessanten Score von 22 Punkten für die 49ers. Gleichzeitig wird man aber selber Touchdowns machen müssen. Und ich glaube, man wird nicht so viele erfolgreiche offensive Drives haben. Man muss dann wirklich abstauben. Und ich tippe jetzt einfach mal auf ein, 24-22, also drei Touchdowns, Seahawks, dann noch ein Field Goal. Ich glaube, das ist die einzige Variante, wie man das Spiel gewinnen kann. Also die 49ers einfach an Punkten stoppen, einfach an den großen Punkten und selber die großen Punkte machen. Ich denke aber, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, bin aber trotzdem immer in den Tipps ein bisschen optimistisch.
Normalerweise bin ich der optimistisch ist. Diesmal bin ich es nicht. Ich glaube, dass wir es sogar relativ deutlich verlieren werden. Ich bin einfach der festen Überzeugung, dass die 49ers jetzt gerade zu einem schlechten Zeitpunkt für uns kommen. Aber es gibt natürlich auch einige Indikatoren, die dafür sprechen, dass es anders wird. Aber ich bleib dabei und tippe ein 28-17 für die 49ers.
Ja, die Range ist doch etwas groß, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch so eine Point aus dem Ganzen. Es kann in sehr viele Richtungen gehen.
Kommen wir zum Spiel an sich. Sonntag geht's los, 22.05 Uhr. Die Seahawks bei den 49ers in Santa Clara. Das Spiel wird live auf RTL übertragen, dementsprechend dann auch bei RTL Plus im Internet und natürlich auf dem Game Pass, das ist ja gar keine Frage. Jedes andere Spiel auch. Und ich glaube, sonst haben wir nichts mehr und wir können uns verabschieden mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.